Rollstuhl und Rakete. Der Vitus-Podcast aus Meppen.
Herzlich willkommen zu Rollstuhl und Rakete, dem inklusiven Podcast von Vitus aus Meppen. Ich bin Marco Strothigmann und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr zuhört. In unserer heutigen Folge sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen betrifft und über das trotzdem noch viel zu oft geschwiegen wird. Ich spreche von Depressionen. Depressionen gehören inzwischen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen in Deutschland. Aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeigen, dass rund 22% der Erwachsenen depressive Symptome angeben oder sich sogar in Behandlung finden. Millionen Menschen kämpfen also mit Erschöpfung, Hoffnungslosigkeit, innerer Leere oder dem Gefühl, den Alltag kaum noch bewältigen zu können. Und trotzdem fällt es vielen Betroffenen schwer, offen darüber zu sprechen. Aus Angst vor Vorurteilen, aus Scham oder weil Depressionen oft unsichtbar sind. Dabei kann eine Depression jeden Menschen treffen, unabhängig von Alter, Beruf oder Lebenssituation. Sie kommt oft schleichend, leise und heimlich. Und genau darüber möchten wir heute offen sprechen. Zu Gast in dieser Folge ist Sven Jansen. Sven arbeitet im Kompetenzfeld Wohnen als Heilerziehungspfleger und ist als Nachwache in einer besonderen Wohnform für Menschen mit Behinderung tätig. Er begleitet andere Menschen beruflich durch schwierige Lebenssituationen und gleichzeitig musste er selber erfahren, wie sich Depressionen anfühlen können. Vor vielen Jahren haben sich seine Depressionen langsam in sein Leben geschlichen. Heute spricht er offen und ehrlich darüber, nicht um Mitleid zu bekommen, sondern um Mut zu machen. Mut für Menschen, die selbst betroffen sind und Mut für diejenigen, die sich bislang nicht trauen, über ihre Gefühle und ihre Erkrankung zu sprechen. Ich freue mich sehr, Sven, dass du heute in unserer Sendung zu Gast bist und sage dir ein herzliches Willkommen bei Rollstuhl und Rakete. Moin.
Moin.
Sven, schön, dass du da bist bei Rollstuhl und Rakete. Sag mal, der Mai, der zeigt sich ja gerade von seiner sonnigen Seite. Heute bei der Aufnahme nicht ganz so, aber in den letzten Tagen. Und da wollte ich dich mal fragen, wie geht's dir heute? Wie bist du heute hier und wie bist du vielleicht auch in den Frühling gestartet?
Ja, also ich bin heute mit dem Auto gekommen und wenn die Sonne scheint, geht's eigentlich immer besser.
Und ist das so? Also das ist schon auch ein, können wir jetzt schon ins Thema einsteigen, ist das auch ein Stimmungsmacher, wenn die Sonne draußen gut ist oder das Wetter gut ist, dann hat das auch was für Menschen mit einer Depression für positive Auswirkungen?
Ja, so Tage wie heute sind eigentlich scheiße.
Ja, okay, wenn es regnerisch ist, dann ist es auch innerlich ein bisschen regnerisch.
Genau, dann wird der Tag schwieriger.
Ja. Sag mal, warst du schon mal in einem Podcast? Hast du sowas schon mal gemacht wie hier?
Nein, noch nie.
Noch gar nicht. Ja, ich danke dir, dass du so offen bist. Das ist natürlich, glaube ich, kommen wir gleich nochmal drüber zu sprechen auch, mit Sicherheit irgendwie eine Überwindung, sich jetzt nach außen zu wenden und den Leuten auch was von sich mitzuteilen. Aber ich danke dir jetzt schon mal, dass du so offen bist, dass wir darüber reden können und freue mich auf eine spannende Sendung.
Danke.
Sven, wir starten immer mit einer Rubrik, die heißt Vitus Privat, denn du bist ja Mitarbeiter bei Vitus und wir wollen natürlich ein bisschen von dir wissen und erfahren, auch wo du herkommst. Viele Kollegen kennen dich vielleicht oder auch auf Vito-Veranstaltungen bist du zugegen und man kennt dein Gesicht, man weiß aber so richtig gar nicht, wo kommt der eigentlich her, was ist das eigentlich für ein Jung? Und da wollen wir in der ersten Rubrik mal gemeinsam drüber sprechen, in der folgenden Rubrik.
Vitus Privat.
Ja, Sven. Frauen darf man nicht nach dem Alter fragen, aber dich darf ich, glaube ich, nach dem Alter fragen. Magst du uns mal sagen, wie alt du bist?
46.
Du bist wo aufgewachsen?
Ich bin aufgewachsen in Dorn. Das kennen vielleicht einige bei Haselünne Herzlacke.
Mhm. Und wie war so dein Aufwachsen? Also bist du ganz normal, hattet ihr ein normales Einfamilienhaus? Hast du Geschwister?
Ja, ich habe 3 Geschwister. Alle jünger, 9, 7 und 15 Jahre jünger.
Ah.
Ja, war sehr unbeschwert auf dem Dorf.
Ja. Hast du so die klassische Laufbahn, dass du da erst in den Kindergarten gegangen bist und dann Grundschule gemacht hast? Oder wie war so dein Weg?
Genau, erst im Kindergarten, der war in Herzlake und dann in der Grundschule in Dorn. Ah, ja.
Und was hast du danach gemacht? Bist du dann wahrscheinlich nach Haselünne zur weiterführenden Schule oder?
Nee, nach Herzlake zur weiterführenden
Schule. Ach, okay, die ist da, okay. Mhm. Ja. Okay. Und was hast du dann gemacht, Abschluss gemacht und wie dann ins Berufsleben gestartet?
Ja, Hauptschulabschluss gemacht und dann BGJ Bau hieß es damals noch gemacht eine Maurerlehre angefangen.
Ah, also eher in ganz andere Richtung erstmal. Und dann auch klassisch auf dem Bau gearbeitet und Häuser gemauert?
Ja, aber nicht lange. Ah, ja. Ich habe früh gemerkt, dass das nichts für mich ist.
Ach so, der Beruf jetzt.
Genau.
Mhm. Waren damals so das Thema Depression auch schon Thema für dich? Oder seit wann ist das so in dein Leben getreten?
Seit 2011.
Ah ja, also wesentlich später dann doch.
Erst. Ja, ja.
Ah, alles klar. Mhm. Okay, dann hast du auf dem Bau gearbeitet, aber gemerkt, das ist es nicht für mich. Wie genau. Kam dann der Umschwung oder die Idee, etwas anderes zu machen?
Durch den Zivildienst damals.
Ah, okay, musstest du noch machen.
Ja, ja, den habe ich hier beim Fetuswerk gemacht. Ah. In der Tagesbildungsstätte hieß es damals ja noch.
Witzig, ich auch. Da sind wir Brüder im Geiste, genau. Ja. Ich war auch in der Tagesbildungsstätte. Und wo warst du da? In der Grundstufe oder wo? Was hast du, weißt du das noch?
In der Mittelstufe.
Ah, okay, guck, ich war in der Grundstufe.
Wir waren eine Außengruppe in der Hellen Kellerschule.
Ach, okay, alles klar. Und das hat dir dann so gefallen, dass du gesagt hast, das möchte ich beruflich machen.
Genau.
Hm. Dann hast du was gemacht beruflich? Also hast du eine Umschulung dann beantragt?
Nee, die habe ich leider nicht durchgekriegt.
Ja.
Ich bin dann so wieder auf Schule gegangen.
Ach so,
also die Heilerziehungspflege hier in Mettmann gemacht.
Ach, alles klar. Und sag mal, dann hast du nach der Ausbildung direkt auch bei Vitus angefangen oder was hast du?
Nein. Die Zeiten waren ja noch ein bisschen was anderes.
Ja.
Ich habe erst in Fehndorf im Kindergarten gearbeitet.
Ach.
Dann bin ich zum Christophorusweg rüber gewechselt.
Aha.
Im Wohnheim für psychisch Erkrankte.
Mhm.
Danach nach Bersenbrück, Wohnheim für Autismus. Und dann habe ich mir eine 3-jährige Auszeit gegönnt.
Mhm. Aufgrund deiner Erkrankung oder?
Ja, auch. Das war in Bad Bergen und das Wohnheim war sehr schwierig.
Mhm. Vom Klientel.
Ja, es war viel mit Aggressionen und das ging so lange gut, solange das Privatleben lief.
Mhm.
Das einschneidende Erlebnis, was damals ausgelöst hat, war der Tod meiner Mutter. Aha. Von heute auf morgen.
Okay.
War dann ein Jahr krank.
Mhm.
Hab's dann da nochmal wieder probiert, aber es hat nicht geklappt.
Ah, okay. Wie lange bist du jetzt bei Vitus?
8 Jahre.
8 Jahre, okay. Und du arbeitest seitdem auch ständig im Kompetenzfeld Wohnen, machst ja Nachtwache auch?
Genau.
Ah, okay, alles klar. Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mich interessiert natürlich noch ein bisschen deine Kindheit. So. Was hast du Hobbys früher gemacht?
Auf dem Dorf gab es nur Fußball.
Ach so, okay. Und warst du auch aktiv in Doren in der Fußballmannschaft auch richtig?
Ja, ich habe auch ziemlich lange noch gespielt. Ich glaube, 36.
Oh, alles klar. Und bist du ein guter Fußballer oder würdest du sagen, reicht für so eine Thekenmannschaft?
Der klassische Verteidiger, würde ich sagen.
Ach so, okay.
Nicht viel können, aber...
Zerstören. Weit und hoch, genau. Genau, sehr schön. Sag mal, hast du noch, frage ich gerne diese Frage, hast du noch so rückblickend auf deine Kindheit so eine Erinnerung an irgendwie ein bestimmtes Essen, was deine Großeltern oder deine Mutter oder was weiß ich gemacht hat, wo du sagst, boah, da erinnere ich mich immer gerne dran, das war, mache ich heute noch gerne?
Also meine Oma, da kann ich mich gut dran erinnern, die hat immer Brot in Milch eingeweicht und ich glaube dann gebraten, aber ich kriege das nicht mehr ganz voneinander.
Ja.
Ich esse es heute auch nicht mehr.
Ja.
Ich könnte es nicht machen.
Ja, genau. Aber das ist dir positiv in Erinnerung geblieben.
Ja.
Ja, es gibt, glaube ich, auf Platt diesen Begriff Melksoppe. Könnte sowas gewesen sein. Aber da waren auch Nudeln drin. Das gibt es so unterschiedlich. Auch mit Rosinen und was da alles so drin kam. Kamelkstipp gibt es auch noch. Ja, witzig. Sag mal, wenn deine Eltern und Freunde dich heute mal so ein bisschen einschätzen müssen, was du für ein Typ bist, so, was würden die sagen, was der Sven für ein Typ ist?
Also ich bin, glaube ich, für jeden Spaß zu haben.
Mhm.
Und wenn man nicht wüsste, dass ich unter Depressionen leide, würde man das auch nicht erahnen. Ein großes Mundwerk, oft ist der Mund schneller, wie der Kopf hinterherkommt. Und ja, ich glaube, so werde ich ziemlich eingeschätzt.
Ah ja, okay. Kannst du sagen, so, was ist dir aktuell so in deinem Leben besonders wichtig oder wofür nimmst du dir Zeit?
Musik.
Das heißt, du machst selber Musik?
Nein, ich höre.
Ah, hörst. Also bist du denn auch Konzertgänger, dass du auf Open Airs und so gehst?
Ja, 2 bis 3 Mal im Monat.
Ah, 2 bis 3 Mal im Monat? Oh, da bist du richtig aktiv. Und was ist das für eine Musik? Du siehst nicht nach Schlager aus, wenn ich dir das mal sagen darf. Da liege ich, glaube ich, richtig, oder?
Ja, Punk, genau. Rock, Metal,
Okay.
Alles so in diesem Bereich.
Ah ja, okay. Ja, und das ist ja in den letzten Jahren eine Menge hier im Emsland passiert, aber fährst wahrscheinlich dann auch weiter, oder?
Umkreis anderthalb Stunden, würde ich so ungefähr sagen.
Ach so, auch Osnabrück, Münster, ja. Und so, da ist ja auch eine relativ lebendige Szene.
Okay. Doch, man kann relativ viel sehen, wenn man so anderthalb Stunden von Lingen aus guckt.
Mhm. Was gibt dir Musik? So, was ist das?
Ich muss nicht denken.
Ah ja, okay. Das heißt, du lässt dich beschallen und kannst den Kopf aufschalten.
Ja, das ist eigentlich auch, wenn man das Leuten erklärt, ist es sehr kompliziert. Also eigentlich mag ich es nicht, unter vielen Menschen zu sein.
Ja.
Aber auf Konzerten ist es was komplett anderes. Das ist mir dann in dem Moment egal. Der Kopf denkt einfach nicht und es ist einfach ein Gefühl von Freiheit.
Mhm. Und das hast du dann auch, wenn du dir zum Beispiel einen Kopfhörer aussetzt oder die Anlage zu Hause laut drehst?
Ja, meine Nachbarn kennen das, ja.
Ah ja, okay. Ist klar. Nun lebst du ja auch im Emsland. Bist du mal in deinem Leben auch woanders gewesen? Also warst du mal irgendwo, dass du in einer größeren Stadt gelebt hast? Kennst du das? Oder bist du eher immer auf dem Land gewesen?
Nee, ich bin von Dorn nach Lingen gezogen. Ich finde, das ist schon...
Ja, das ist schon ein bisschen größere Stadt.
Ich bin schon in der Stadt.
Alles klar. Auch diese Frage stelle ich fast jedem Gast, aber interessiert mich auch einfach. Was glaubst du, was die Menschen so mit dem Emsland verbindet? Was ist das, dass die an dem Emsland schätzen? Vielleicht auch du selber, wo du sagst, das schätze ich an dieser Region. Kannst du das sagen?
Also, dass man hier wirklich seine Ruhe hat. Also, es gibt so viele schöne Orte im Emsland und auch in Lingen. Es ist nicht nur die Stadt und das hat immer noch ein bisschen was vom Dorfleben. Mhm. Auch wenn uns immer nachgesagt wird, dass wir sehr stur sind und es nicht leicht ist, mit uns in Kontakt zu treten. Ja, das schätze ich eigentlich sehr.
Sag mir mal eine Geschichte. Was für eine Rolle spielen Freunde in deinem Leben? Ist dir das wichtig oder sagst du eher Einzelgänger so und...
Nee, das ist einem schon wichtig. Also man muss dazu sagen, ich bin mit 24 Vater geworden und habe damals alles abgebrochen zu meinen Freunden nach Dorn hin. Habe dann nach der Trennung und nachdem es mir dann endlich mal wieder ein bisschen besser ging, wieder Kontakt zu Freunden, zu meinen besten Freunden von damals aufgenommen. Und ich finde, Freunde sind wichtig, aber es liegt nicht an der Anzahl.
Mhm. Also, sondern an der Qualität, was du mit denen verbindest.
Genau.
Ja. Haben die dir geholfen in deiner Erkrankung auch manchmal?
Ja, jemand aus Lingen schon. Mhm. Da kann ich auch heute noch mit ihm über alles reden. Mhm. Und er ist auch derjenige, der versteht, wenn man einfach mal sagt, ich will nicht. Mhm. Aber er ist auch derjenige, der dann irgendwann kommt und sagt, du willst jetzt wohl.
Ja, klar. Okay. Was ja auch vielleicht wichtig ist in bestimmten Phasen, wo man... Ist wahrscheinlich so ein zweischneidiges Schwert.
Genau. Aber ich brauche keine Angst haben zu sagen, ich fahre jetzt nach Hause. Mir wird halt alle zu viel. Ich kann heute nicht, ich will heute nicht. Ich habe es probiert. Dann kommen da aber auch keine, wieso fährt er jetzt, wieso will der nicht. Mhm.
Was bedeutet für dich die Arbeit? Also ich habe es gerade angesprochen in der Moderation. Letztendlich hast du eine Erkrankung, so die du seitdem du es hast eben mit dir herumträgst und gleichzeitig trägst du auch manche Last bei deiner Arbeit und hilfst Menschen, ja, Tagesstruktur zu erleben und begleitest sie. Das kann ja manchmal auch ein Spagat sein, so, ne? Was gibt dir Arbeit?
Eigentlich eine Menge. Es ist schon manchmal eine Herausforderung, weil ja, also wenn es gerade schwierige Phasen sind, ist es schon so, dass man nur noch arbeitet oder zu Hause ist. In manchen Phasen, gerade wenn es viel wird oder jemand krank ist und man viel einspringen muss oder möchte oder wie man es jetzt auch nett ausdrückt, dann ist es schon manchmal eine Herausforderung, weil das Privatleben ziehe ich dann komplett zurück.
Ah, okay. Das heißt, dann opferst du dich auch ein Stück weit für die Arbeit auf und springst dann gerne ein.
Ja.
Ja.
Es
ja.
ist dann, wie gesagt, dann ist man viel zu Hause, dann will ich auch einfach nur alleine sein und niemanden um mich herum zu haben.
Ja, ist doch richtig. Ey Sven, danke bis hierher. Danke für die Einblicke in dein Leben. Und das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen verfeinern, allerdings durch ein kleines Spiel. Und zwar in folgender Rubrik.
Entweder oder.
Genau, ich gebe dir zwei Begrifflichkeiten und du musst dich entscheiden für einen von den beiden und dadurch lernen wir dich vielleicht nochmal ein bisschen näher kennen. Und ich fange mal damit an, dich zu fragen, bist du ein ordentlicher oder eher ein chaotischer Mensch?
Chaotisch.
Ja? Wie sieht man das? Also bist du so jemand, der, wenn er in die Wohnung kommt, erstmal einen Pullover links an die Seite schmeißt und wo der Schreibtisch links und rechts auch ein bisschen überquellt oder woran merkt man chaotisch?
Also wenn man meine Wohnung sauber sehen möchte, sollte man sich vorher anmelden, wenn man vorbeikommt.
Aber das ist ja gut, mit dir dann einen Termin zu machen, dann hast du ja zumindest da den Antrieb, dann auch die Wohnung mal aufzuräumen.
Genau, ansonsten, also mein Esszimmertisch liegt eigentlich immer voll, ja, und Klamotten.
Ein Genie beherrscht das Chaos.
Ja.
Ja. Die nächste Frage ist vielleicht ein bisschen, hast du schon beantwortet, aber Musik oder Filme lieber?
Musik.
Musik, ganz klar. Bist du auch ein Filmgucker? Also bist du so Netflix und Co., also dass du sowas auch gern guckst, oder?
Nein.
Gar nicht so.
Ja. Nee, also über Sky gucke ich ein paar Serien, aber es sind immer dieselben.
Ah, alles klar, okay. Ja. Bist du online-mäßig unterwegs? Da wäre die Frage, Instagram oder Facebook?
Facebook habe ich nicht und Instagram, ja, bin ich schon unterwegs.
Ja, gut, aber WhatsApp oder so nutzt du dann doch
mit Handy.
Aber nicht, ich merke so, nicht so dein Fable.
Nein, ich bin technisch eine Vollniete.
Ah ja, ja gut, aber das ist ja auch eine Erkenntnis, ne? Genau. Wenn du die Wahl hättest und du musst zu einem anderen Ort, würdest du dann lieber den Zug wählen oder das Flugzeug?
Flugzeug.
Ja, weil?
Ich in meinem Leben bis jetzt, glaube ich, Zug gefahren bin, einmal alleine von Lingen nach Meppen und war froh, dass ich angekommen bin. Also ist der Zug nicht so mein...
Negativ behaftet. Genau, dann lieber Flugzeug.
Genau.
Bist du eher ein Typ für Pizza oder für Burger?
Beides.
Beides, machst du gerne.
Ja, ja, kann man ja schnell machen.
Ja, das stimmt. Bist du denn ein guter Koch?
Nein.
Kochst du selber gerne?
Nee, also ich sage immer, es gibt zwei Maschinen in meiner Küche, dann kriege ich Schnappatmung und wenn sie kaputt gehen, das ist die Kaffeemaschine und der Airfryer.
Aber der, ja, da kann man ja mittlerweile auch richtig schöne Sachen mitmachen, ne?
Kann man, aber man kann ganz viel warm machen.
Ja, das ist auch gut, das ist auch gut. Sag mal, wenn du mal so an die drei Mahlzeiten am Tag denkst, was ist da so dein Fable? Frühstück oder Abendessen, ja?
Abendessen.
Ja? Isst du abends auch warm oder bist du eher der Stullenschmierer?
Nee, ich esse immer abends warm, weil aufgrund auch der Arbeit fällt mir das eigentlich immer aus.
Ah, okay, alles klar. Klar, weil du dann nach der Nachtschicht dann erstmal in die
ins
Bett gehst, genau. Bist du ein Optimist oder ein Pessimist?
Och, das liegt gerade, wie die Stimmung ist.
Achso. Tatsächlich, verändert sich das? Also wenn ich sag mal, wenn du depressive Schübe hattest oder hast, ist das tatsächlich auch so, dass man insgesamt auch auf Fragen vielleicht pessimistischer reagiert?
Ja, es ist genau so. Man denkt Dinge dann einfach kaputt. Wenn man da dann im klaren Kopf drüber nachdenkt, ist man sich bewusst, dass es völliger Schwachsinn ist. Aber man denkt über eine Frage oder Situation stundenlang nach.
Ah ja, okay.
Egal wie banal sie auch ist. Das ist ja das, was einen dann gerade fertig macht. Wenn ich mir was in den Korb setze, dann kann das auch ganz schnell gehen. Ja, dann, also wenn ich irgendwas bauen kann oder mir da eine Idee kommt, die setze ich dann schon relativ fix um.
Okay. Sag mal, was bist du für ein Freak? Eher der Typ Schokolade oder lieber Chips?
Oh, beides.
Beides
ich,
auch.
Ich darf nicht auf Vorrat kaufen.
Nee, ehrlich, dann ist das weg. Also du bist auch nicht derjenige, der nur ein Stück Schokolade nehmen kann oder zwei Chips, sondern wenn die Tüten auf sind, dann...
Aber eine Tafel zählt auch ein Stück, oder?
So, sehe ich auch so. Da sind wir auch beieinander. Das sehe ich genauso. Aber es gibt ja diese Leute, die das können, ne?
Nee, was da ist, muss weg.
Sehr gut. Urlaub, Thema Urlaub. Bist du eher ein Typ für die Berge oder eher einer fürs Meer?
Fürs Meer.
Ja? Fährst du gerne in Urlaub oder bist du da auch eher so Bad Maingarten?
Wie gesagt, nach der Trennung bin ich dann angefangen, auf Festivals zu fahren. Deswegen bezieht sich mein Urlaub, die Sommerplanung, eigentlich auf Festivals.
Auf Festivals, ja. Aber ist ja auch quer durch Deutschland fahren dann, das hat ja auch was.
Ja, man bleibt schon im Norden.
Ja, sehr gut. Bist du ein Herz- oder ein Kopfmensch?
Kopf.
Absolut, ja. Habe ich mir ja schon gedacht, wo du sagst, lange auch überlegen, genau. Ja, dann abschließend nochmal die Frage, bist du ein Typ so, wenn du auf einer Feier bist, wo du ja aber gesagt hast, dass du eigentlich ungern unter Menschen bist, aber nehmen wir mal an, es ist eine Feier. Bist du ein Typ, der auch mal tanzt oder singst du lieber?
Ich tanze gar nicht, weil ich es auch nicht kann. Also ich habe zwei Tanzkurse gemacht und ja, es klappt überhaupt nicht, aber wenn ich singen würde, wäre keiner mehr da. Also
auch nicht, also beides nicht.
Nee, dann stell der Beobachter von hinten.
Ja, sehr gut. Aber auch das muss sein. Und man braucht natürlich auch bei den Konzerten die Nicker, die vorne eine Wand so ein bisschen, ne? Kennst du die, die dann einfach sich das still genießen und den Bass mitwippen?
Das hier wieder was anderes.
Ja, da bist du der Wipper.
Nee, da gehe ich auf und mal vorne rein.
Ehrlich? Das machst du
ja
auch?
Ja.
Ah ja, sehr gut.
Ja, solange es ohne Schnappatmung klappt, ja doch, das mache ich wohl mit.
Darf ich das fragen, hast du bei Konzerten noch Platzangst? Hast du also da hast du kein Problem mit. Genau, weil das ist ja teilweise oft sehr eng auch, ne?
Ja.
Aber das ist nicht dein Thema.
Nein, nein, da habe ich Gott sei Dank keine Probleme mit.
Sehr gut. Sven, vielen Dank auch für diese Rubrik. Da haben wir ein bisschen mehr Einblick bekommen und jetzt geht es im Grunde genommen auch schon zur Sache. Wir wollen uns über das Thema Depressionen unterhalten und das in der kommenden Rubrik.
Nachgefragt.
Ja, Sven, unser Thema ist Depressionen. Ich will noch mal so ein bisschen einführend das Thema in den Blick nehmen und da Richtung Weltgesundheitsorganisation schauen. Die WHO, die beschreibt Depressionen als eine Art psychische Erkrankung, die durch anhaltende Traurigkeit, Interessensverlust und eine verminderte Fähigkeit gekennzeichnet ist, den Alltag zu bewältigen und eine Tagesstruktur durchzusehen. Typisch sind Symptome wie Erschöpfung, ein Schuldgefühl, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme oder sogar Hoffnungslosigkeit. Entscheidend ist aber dabei, dass diese Beschwerden nicht nur einen kurzen Zeitraum einnehmen, sondern eigentlich länger gehen als 14 Tage und das Leben eben deutlich beeinträchtigen. Wenn wir mal so in dein Leben reinschauen, wie hat sich diese Depression bei dir angekündigt? Wo hast du an welchem Punkt gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht?
Also nach dem Tod meiner Mutter, der wie gesagt von heute auf morgen gekommen ist, dann erstmal die Beerdigung überstanden und alles. Bei der Arbeit ist es dann aufgefallen. Mein Kollege nahm mich irgendwann zur Seite. Ich habe Dinge angefangen, bin von einem zum anderen gesprungen, war überhaupt nicht mit dem Kopf da. Mhm. Bin dann zum Hausarzt, der mich dann weitergewiesen hat nach Haselünnen zur Psychiatrie. Habe es dann mit Medikamente probiert, was dann stellenweise dazu geführt hat, dass ich noch schlapper war, noch einfach nicht mehr abgeschossen.
Mhm. Darf ich dich fragen, also das, was ich gerade vorgelesen habe von der WHO, beschreibt das so einen Zustand? Also hast du auch gemerkt, du hast es ja mit dem Tod deiner Mutter verbunden, dass es so eine tiefe Traurigkeit oder eine so eine Perspektivlosigkeit oder war das ein Gedankenkreisen? Was war das, nachdem dich auch dein Arbeitskollege angesprochen hat und gesagt hat, ey, was ist denn los mit dir? Hast du das selber gespürt oder selber gar nicht so viel wahrgenommen?
Ich habe es gar nicht wahrgenommen.
Ah, okay, ja.
Und wollte es auch lange nicht wahrnehmen. Mhm.
Aber war das für dich so, hast du das sofort mit dem Tod deiner Mutter auch in Verbindung gebracht oder zum damaligen Zeitpunkt erst noch gar nicht?
Nee, zum damaligen Zeitpunkt, also im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt und es gibt ja irgendeinen Auslöser.
Mhm. Genau.
Also es wird ja auch gesagt, dass viele Menschen die Krankheit in sich haben, aber der Auslöser einfach nicht kommt.
Ja. Sag mal, und hast du denn, wenn du jetzt rückblickend mal auf die Zeit schaust, könntest du sagen, ja, okay, da hat sich mein Leben, also natürlich nicht nur durch den Fall, sondern auch vom Tagesablauf verändert? Hast du gemerkt, dass du länger im Bett bleibst, dass irgendwie du dich auch länger mit Fragen beschäftigst und über die nachdenkst? Hast du das, könntest du das irgendwie einschätzen?
Dass ich länger über Fragen nachdenke, ja, aber das andere nicht, weil ich dann relativ schnell gemerkt habe, wenn man ganz viel arbeitet, dann kann man nicht denken.
Ah, okay. Du hast also praktisch, ähnlich wie du jetzt sagst, wenn ich Musik höre, brauche ich nicht nachdenken. Hast du die Arbeit für dich damals genommen, um praktisch der Bearbeitung von Fragen aus dem Weg zu gehen?
Genau.
Ah, alles klar.
Also ich habe dann viel mit den Kindern gemacht oder war eine Werkstatt. Ich habe immer schon viel gebastelt. Mhm. Also einen ruhigen Sonntag auf dem Sofa.
Gab's nicht.
Nee, weil ich es nicht wollte.
Ja. Und sag mal, ist dir das komisch vorgekommen damals?
Also ich hatte ja immer wieder Phasen dazwischen, die dann schlechter waren, aber ich habe nie diesen Schritt gewagt, wie 24 dann wirklich mal ins Krankenhaus zu gehen. Mhm. Den hätte ich viel früher machen müssen.
Mhm. Okay. Kannst du mal erzählen, wie fühlt sich ein depressiver Tag für dich an?
Man merkt es oft schon beim Aufstehen, dass es ein schlechter Tag wird.
Mhm. Woran machst du das fest?
Ach, man ist einfach schlecht zufrieden. Man hat Lust auf nichts und ja, man bleibt ein bisschen länger liegen im Bett, je nachdem, was man dann auch an Terminen hat. Mhm. Aber es zieht sich dann hin, die Stimmung ist einfach scheiße.
Mhm. Also dunkel, wie das auch beschrieben wird, dass du sagst, so, das ist eine ganz dunkle Phase dann.
Ja, ja, und dann fängt man an, über Dinge nachzudenken. Mhm. Oder setzt sich vom Fernseher hin und denkt, oh, könntest du auch aufräumen, aber könntest du vielleicht auch die nächsten 3 Wochen machen. Mhm. Und lässt es dann einfach liegen.
Mhm. Sag mal, dein Kollege hat dich ja dann darauf aufmerksam gemacht und gesagt, ey, hier stimmt was nicht. Konntest du das annehmen damals oder hast du das weggeführt und gesagt, also jetzt, du stellst dich auch an irgendwie was?
Also genau wissen tue ich es nicht mehr, aber also ich denke, nein, so richtig nicht, weil ich mich, wie gesagt, erst 24 komplett damit auseinandergesetzt habe, nachdem dieser ganz große Knall gekommen ist.
Du hast erzählt, du warst dann eben im Krankenhaus, da stimmte das Match nicht mit dem Arzt. Wie bist du dann weitergegangen? Also wie hast du dann erstmal versucht, das selber in den Griff zu kriegen, dadurch, dass du gesagt hast, okay, ich arbeite viel, merke dann, ich denke nicht so viel nach, das ist es für mich.
Genau, und dann wurde ich immer wieder darauf hingewiesen, dass meine Launen einfach unerträglich werden von meiner Ex-Frau und bin dann auch wieder zum Hausarzt, der mich dann erstmal krankgeschrieben hatte, damit man rauskommt. und mich dann nach Haselünne zu PIA verwiesen hat.
Was ist PIA oder ist das eine Maßnahme?
Psychologische Institutsambulanz.
Ah, okay, alles klar. Ja. Und da haben die, also ich sag mal, wie war denn dieser Zeitpunkt, als man dir gesagt hat, naja, wir glauben, du hast eine Depression. Wolltest du das wahrhaben?
Scheiße.
Mhm. Aber konntest du das annehmen oder ich kann mir ja vorstellen, es gibt ja oftmals so im Leben so Situationen, wo man denkt, ja klar, jetzt bist du hier psychisch krank. Was wollt ihr mir hier anflicken? So.
Es ist schon schwer, weil man ja auch nicht weiß, wie die Außenwelt reagiert. Es wird ja ganz, ganz negativ behaftet, weil es immer dieses klassische Bild ist, dass jemand dort liegt und einfach nichts mehr macht. Was ja so im Prinzip gar nicht stimmt. Also es gibt ja auch natürlich in einer richtig, richtig schlechten Phase und ohne Behandlungen und Tabletten von heute auf morgen absetzen, fällt man da rein. Aber es ist ja nicht so, dass es dauerhaft so ist. Wie gesagt, man muss sich irgendwann damit auseinandersetzen, weil, wie gesagt, seitdem ich im Krankenhaus gewesen bin, erkenne ich viel früher die Anzeichen und kann viel früher dagegen steuern.
Mit deiner Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast in all den Jahren, würdest du rückblickend sagen, Mensch, hätte ich mich doch eher an die richtigen Stellen gewandt?
Ja.
Ja.
Ich hätte viel früher ins Krankenhaus gehen müssen.
Und auf wen hast du in dem Moment nicht vertraut oder nicht gehört? Gibt es sowas? Oder sagst du einfach, das ist eher der innere Hund, der einem dann sagt, so dieses positive Teufelchen und das Negative. Und das Negative sagt, ach, die reden doch alle nur. Oder wie war das?
Ja, man kriegt natürlich schon einen Stempel auf, ne? Wenn man also sich in die Psychiatrie einweisen lässt, kriegt man natürlich auch einen negativen Stempel von der Außenwelt.
Wie, das wäre jetzt meine nächste Frage. So, wie reagieren denn Menschen oder auch in deinem Umfeld auf diese Ansage, ey, der ist psychisch krank oder auch selbst damit umzugehen? Was hast du da eine Entwicklung auch bei deinem Umfeld festgestellt? Also haben die gesagt, ja Mensch, okay, komm, da gehen wir durch oder auch die Erfahrung gesammelt, dass dich da Leute links liegen lassen und sagen?
Nee, einige wissen es noch nicht mal.
Bis heute nicht?
Nö.
Ah, okay.
Weil, warum soll ich da... Also ich habe kein Schild vorm Kopf.
Mhm. Nee, klar, muss ja auch nicht. Ist ja nicht.
Es ist schon so, dass ich mich schon zu verkehrten Personen geöffnet habe, wo ich nachher gedacht habe, es hätte besser sein lassen sollen. Ja, es ist der innere Hund. Dieses, jetzt bist du da, toll. Viel tiefer kannst du nicht sinken.
Ja, okay.
Also ich war ja auch einen Tag auf der 6.
Mhm. Was ist die 6?
Die geschlossene.
Ah, okay, geschlossene Abteilung, weil du dir auch was antun wolltest?
Ja.
Kannst du diesen Moment beschreiben? Also was war das für ein Moment, zu sagen, das Leben ist für mich ausweglos, Feierabend?
Das war ein schleichender Prozess. Richtig dahinter gekommen bin ich eigentlich nur, weil ich darauf angesprochen bin, was ich mit den Sachen davor hätte.
Ah ja, was sind die Sachen?
Um es dann einfach zu beenden.
Ja, okay.
Also die Vorbereitungen hatte ich getroffen und dann kam der große, habe ich meinen Sohn gebeten, dass er bei mir schläft. Mhm. Ich hatte, also der weiß das nicht oder wusste es in der Nacht nicht und bin dann anderen Tag zum Hausarzt und habe gesagt, ich muss da jetzt hin. Und bin dann zu meinem jetzigen Arzt, der dann erst ein Gespräch geführt hat und der sagte dann, ja, wir weisen dich sofort ein, du kommst aber erst auf die geschlossene.
Mhm. Kannst du sagen, was das war, dass dir das positive Engelchen sagt, mach nicht?
Glaub, das war der Gedanke an meine Kinder.
Ist es dir damals schwer gefallen, Hilfe zu holen oder ist das dann auch aus so einer Notsituation heraus, dass man sich einfach Hilfe holt? Oder war das für dich ein schwieriger Gang, so den ersten Schritt zu machen?
Der war schon schwierig, also ganz am Anfang. Wie gesagt, weil es einfach dieser negative Stempel, der über einen herrscht. So, jetzt bist du psychisch krank, jetzt brauchst du auch nicht mehr arbeiten, die Welt geht zu Ende. Der nächste Platz ist das Wohnheim.
Ja. Und gab es aber auch diesen Anteil der Hoffnung in dir zu sagen, naja, vielleicht habe ich ja auch Glück und mir wird geholfen?
Nein.
Oder überwiegen die dunklen Gedanken?
Die dunklen Gedanken überwiegen da, ja. Okay. Ja. Also wie gesagt, im Laufe der Zeit im Krankenhaus habe ich dann wohl gemerkt, dass die Hilfe dann doch was bringt. Ja, okay. Ja, man muss dann auch immer zweiseitig gucken. Die Psychologin im Krankenhaus war gerade von der Ausbildung fertig und ich hatte nachher ein offenes Gespräch mit ihr, wo ich gesagt habe, ich kann ihr noch erzählen, was ich will. Sie wissen doch gar nicht, wovon ich hier gerade rede. Die dann nachher ehrlicherweise zugegeben hat, sagte, ja, die Theorie kenne ich, die Praxis nicht. Und wir haben da dann ganz lange, es war ein ganz tolles Gespräch.
Wenn du oder wenn unsere Sendung jetzt Personen hören, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gerade machen, die merken, ich komme morgens schwieriger aus dem Bett, ich habe sehr negative Gedanken, so was kannst du dir mit auf den Weg geben, so zu sagen, ey Leute, es lohnt sich oder geht diesen Schritt, was ist es, wo du sagst, aus deiner Erfahrung heraus, eigentlich hast du ja gesagt, habe ich da viel zu lange mit gewartet, so.
Ja, also viel früher zum Arzt gehen, was ja mittlerweile auch genug Menschen machen, wo dann das Problem ist, dass sie halt einfach keine Plätze bekommen.
Mhm. Ja, klar. Ja, ist schwierig.
Und dann den Mut verlieren, dann das weiterzumachen. Also, ja. Aber auf jeden Fall sonst zum Hausarzt gehen.
Mhm. Also ich glaube, das können wir hier schon mal sagen. Wichtig, der erste Schritt immer vielleicht über einen Hausarzt machen.
Ja.
Es gibt die Telefonseelsorge, das ist eine deutschlandweit aktive Nummer. Auch da kann man sicherlich mal anrufen, wenn es einem nicht gut geht. Das sind geschulte Helfer, die eben am Telefon sind und auch vielleicht in akuten Phasen oder dann ein offenes Ohr haben für dieses Thema. Es gibt unterschiedliche Beratungsstellen, psychosoziale Beratungsstellen, aber wie du dann eben auch sagst, psychologische Beratungsstellen. Ja klar, dann ist aber die Diagnose wichtig und oftmals, das muss man leider heute in Deutschland so sagen, sind die Wege sehr lang, bis man eben entweder einen Therapieplatz bekommt oder auch ein Gespräch, aber man ist trotzdem nicht alleine. Ne? Du hast ja gerade auch gesagt, dass du zum Beispiel einen Freund in Lingen hast, mit dem du über alles reden kannst. Ist es wichtig, sich an Freunde wenden zu können oder mit Freunden diese Erkrankung gerade in der Anfangsphase zu teilen und das auch öffentlich zu machen?
Ja, dann hat man immer jemanden zum Reden. Also ich habe auch mit vielen gesprochen, die erkrankt sind. Also der Weg dahin, dass die Person, die sieht es ja einfach nicht ein. Also es braucht unwahrscheinlich viel Geduld, Ruhe. Es muss eine Person sein, die dir wichtig ist. In depressiven Phasen, Personen, die ich nicht mag, die mag ich dann erst recht nicht.
Ja, okay.
Also es ist unwahrscheinlich schwierig.
Das heißt, da wo es eh schon hellgrau bis dunkel ist, wird es noch dunkler und macht das nicht besser dann
in der Phase. Ja, genau. Es macht es überhaupt nicht besser.
Ja.
Unwahrscheinlich viel Ruhe und die Dinge dann 13 Mal durchsprechen.
Ja, okay. Also einmal mehr sagen und reden als einmal zu wenig.
Ja, und auch froh sein über kleine Sachen. Also nehmen wir das Beispiel Aufräumen. Man fängt an zu schafutern, wie scheiße das so aussieht. Das ist der vollkommene verkehrte Weg, weil da macht er dicht. Versucht man es im Gespräch in aller Ruhe. Ja, wollen wir nicht mal ein bisschen oder kannst du dir vorstellen, eventuell die Chipstüte wegzubringen?
Ja.
Wenn das der Anfang ist.
Dann ist viel erreicht.
Genau, man mit Zwang bringt gar nichts.
Mhm. Sag mal, wenn du jetzt rückblickend nochmal darauf schaust oder so, wie hat die Erkrankung Depression so deinen Alltag verändert? Also wenn man jetzt mal auf das Thema nochmal Arbeit, Beziehung, vielleicht auch dein Selbstbild. Gehst du anders mit dir um, seitdem du weißt, dass du da...
Nein, also mit mir nicht.
Mhm.
Viele Depressive kümmern sich ja auch unwahrscheinlich stark um andere und vernachlässigen sich selber.
Mhm.
Ja, also man selber ist einem eigentlich nichts wert.
Mhm.
Um es jetzt einfach mal auf den Punkt zu bringen.
Ja. Und das verändert sich auch nicht?
Nein.
Mhm.
Okay. Man fühlt sich auch als der schrecklichste Mensch der Welt.
Ja, okay. Ich verstehe, dass du bist jetzt medikamentös eingestellt, ist das richtig? Okay. Und du bist gut eingestellt so? Oder sagst du, naja, es gibt trotzdem, diese dunklen Phasen bleiben immer so ein Auf und Ab. Bleibt das so? Oder ist das so, dass man sagen kann, jetzt du bist gut eingestellt und bist da gut im Fluss?
Nee, die bleiben immer. Okay. Also das wird auch so bleiben, solange ich lebe. Da muss ich mir gar keine Gedanken drum machen. Mhm. Das wird, damit habe ich mich abgefunden.
Ja. Was machen Medikamente an der Stelle?
Also man wird vom Grunde her eigentlich ein positiverer Mensch, je mehr die Medikamente wirken. Problematisch ist es ein bisschen, ja, viele haben extreme Nebenwirkungen. Es ist dann manchmal eine Frage zwischen Pest und Cholera.
Ah, okay.
Also
okay.
Bei mir ist es so gewesen, ich nehme Ventlaflexin.
Mhm.
Und das hat die ersten 6 bis 8 Wochen erhebliche Übelkeit.
Mm, okay.
Aber also wir reden davon, dass ich wirklich nichts essen kann.
Ah, okay.
Da muss man dann essen, wenn einem gerade mal nicht schlecht ist.
Mm-hmm, okay. Aber es hat eben auch positiv dein Leben beeinflusst.
Ja, genau. Ja. Ne? Also ich habe es dann probiert und es wird dann besser. Und jetzt bin ich auch, keinerlei Nebenwirkungen mehr.
Ja, sag mal, grundsätzlich ist das ja, glaube ich, bei vielen Medikamenten, die Depressionen behandeln, so, dass das einfach auch eine Einstiegsphase braucht. Also die Leute, die denken, heute Morgen zum Arzt eine Pille und heute Abend ist das besser, das ist nicht der Fall. Ne? Die meisten haben echt eine lange Dauer, bis das erstmal überhaupt greift, richtig?
Ja, aber auch da, also ich hatte es vorher schon mal genommen, Ventlaflexin, bevor ich ins Krankenhaus gegangen bin und wollte es dann auch wieder haben.
Mhm.
Und der Oberarzt war, er sagte mal, wir sind Kollegen. Ich sage, nee, ich habe nicht mal studiert, aber... Ich kriegte meinen Willen dann, weil ich wusste, dass es mir danach besser geht und habe da ja auch viele Gespräche geführt.
Mhm.
Also das ist schon ein Unterschied, ob man das ambulant ein neues Medikament nimmt oder ob man ins stationär geht und es dort nimmt. Weil ambulant ist oft das Problem, dass man ganz gering anfängt, dann dauert die Wirkung ja
noch länger.
2-3 Wochen.
Ja.
Und dass man einfach nicht reagieren kann, wenn da irgendwelche Nebenwirkungen sind oder Unverträglichkeiten im Krankenhaus. Das ist schon was anderes, aber ich habe den Mitpatienten auch mal gesagt, macht es doch.
Ja, du bist in einem klinischen Kontext. Genau. Wenn du wo gut aufgehoben bist, dann gerade da.
Ja? Genau, es gehen aber auch viele Leute genau mit dieser Absicht in das Krankenhaus. Mhm. Also die gehen rein, melden sich an, kommen, kriege ich jetzt meine Tabletten, dann kann ich wieder gehen.
Mhm. Ja, also, klar. Ja.
Also es ist schon ein bisschen problematisch, was diese Geschichte angeht, aber ich würde es auf jeden Fall immer wieder machen oder immer wieder probieren. Das muss sich auch jeder für sich selbst entscheiden. Ja.
Aber was man hört ist, es ist eine Erkrankung, wo ich eben nicht hingehen kann und sage, gib mir mal eine Halsschmerztablette und dann ist das heute Abend im Griff, sondern ich muss viel Zeit mitbringen, ich muss viel Reflexionsvermögen mitbringen, also möglichst viel reden. Ich muss bereit sein, auch auf mein Leben zu schauen und nach Themen zu schauen, zu gucken, gab es Auslöser, weil das ja bestimmt dann auch so eine Gesprächstherapie beeinflusst. Wie ist der Austausch untereinander, Sven? Also so, ich sag mal, da hast du dann ja auch Personen, die auch Depressionen hatten. Hilft dir da das Gespräch mit diesen Personen, die eben vielleicht auch so ein bisschen nachfühlen können, was du hast?
Ja, also ich hatte eine super Truppe im Krankenhaus. Ich habe mich mit einer Patientin sehr gut verstanden. Wir sind unwahrscheinlich viel spazieren gegangen und haben geredet. Und man konnte dann auch, das war so das erste Mal, dass man einfach richtig offen reden konnte, weil derjenige wusste, was mit einem los ist. Nee, das hilft schon. Natürlich.
Ich würde gerne nochmal ergänzen, das hatte ich mir nämlich nochmal aufgeschrieben. Ich habe ja gesagt, Telefonseelsorge, da würde ich nochmal eben gerne die Nummer bekannt geben auch. Das ist die 0800 dreimal die 1 0 und nochmal dreimal die 1. Also 0800 111 0111. Oder dieselbe Nummer, 0800 111 0222. Also da einfach mal anrufen und Kontakt herstellen. Ansonsten gibt es auch die sozialpsychiatrischen Dienste, hier zum Beispiel beim Landkreis Emsland auch, die auch kostenlose Beratung bei psychischen Krisen oder Erkrankungen anbieten. Und daneben gibt es mittlerweile auch eine Vielzahl an Online-Beratungsstellen, Apps, die sicherlich auch weiterhelfen können und auch Selbsthilfegruppen. Bist du irgendwie in einer Selbsthilfegruppe aktiv, Sven?
Nein.
Nicht?
Ich habe schon mal öfter drüber nachgedacht, aber das eine ist Walken und Laufen. Mhm. Seitdem ich nicht mehr Fußball spiele, Sport nicht mehr so meins.
Ah, okay.
Ja, auch aufgrund des Schichtdienstes. Die Termine sind abends. Ja, dann kommt man hin und wieder mal. Das ist vielleicht auch nicht so das Richtige.
Ja. Jetzt würde ich gerne darauf nochmal zurückkommen, weil das Thema Sport oder Bewegung, frische Luft, all diese Themen nehmen in den letzten Jahren ja immer größeren Stellenwert ein. Dass insbesondere gesagt wird, wenn man eine psychische Erkrankung hat oder eine Depression, dass das das Ganze natürlich positiv beeinflussen kann. Also positive Gedanken, auch mal einen Spaziergang an der frischen Luft, wenn es geht, sogar regelmäßig. Hast du das, kannst du das bestätigen und konntest du das in dein Leben einbinden?
Nein, das ist schon so, dass das natürlich hilft. Aber da ich denke mal, ich bin viel im Garten zugange und am Werkeln, also kriege ich genug frische Luft. Nein, aber generell natürlich hilft das.
Also braucht es auch ein Stück weit Ablenkung, weil das höre ich ja auch, dass Depressionen diesen Charakter haben, zu lähmen. Also praktisch auch das Leben auszubremsen und eigentlich eher den Körper einzufordern, bleib doch liegen, bleib im Bett, lass die Jalousie runter. Es ist doch so schön dunkel alles. Und eigentlich das Gegenteil ist der Fall sozusagen. Du musst das auch mit eigenen Mitteln schlagen so ein bisschen, ne?
Ja, also ich habe als Beispiel jetzt, ich habe ein Terrassendach gebaut zu Hause. Und also ich habe schon gemerkt, in welcher Phase ich gerade bin. Weil, also ich bin schon aufgestanden und hatte auch Arbeitsklamotten an, aber das kann durchaus sein, dass es Tage gab, wo ich drei Bretter geschnitten habe und andere Zeit habe ich da gesessen und Musik gehört. Also es lähmt schon, ja. Mhm. Deswegen sagte ich ja auch, wie mit dem losgehen. Also du brauchst dann schon jemanden, der dir irgendwann sagt, nein, ich schlepp dich jetzt mit und wenn es nur eine Stunde ist, dann ist gut. Also es ist schon so, dass man, ansonsten würde man vereinsamen, ja. Mhm.
Sven, an dich die Frage, jetzt sitzt du hier vor dem Mikrofon und berichtest so sehr offen über dein Leben, warum machst du das?
Um anderen Mut zu machen, dass sie sich Hilfe holen.
Ja.
Und auch dranbleiben. Mhm. Und vielleicht auch an Betroffene, weil oft geh doch nach draußen, mach doch Sport, das sind Sätze, da könntest du auch so, egal wer es sagt, den könntest du am liebsten was...
Das ist ja gerade das Problem der Sache, dass das eben nicht geht. Ne? Also das kann ich mir vorstellen, dass das auch gerade schwierig ist, glaube ich, beim Einstieg. Dieses, ich komme nicht aus dem Bett, ich kriege Dinge nicht zu Ende, dass man denkt, jetzt stell dich doch nicht so an. Das kann doch nicht so schwierig sein, oder? Das ist, glaube ich, so der Punkt. Ne?
Ja, ja. Und wenn man dann eine Partnerin hat oder Ähnliches, die da jetzt kein Verständnis für hat, dann gibt es immer wieder Ärger und das verschlimmert das Ganze nur. Mhm. Also die Tatsache, dass man das hat, ist schlimm genug und ich kann auch den Ärger verstehen von diesen Personen, aber es hilft einfach nichts. Da kannst du dich auch gegen eine Wand stellen. Das kommt auch selber hinaus.
Also es geht darum, mit diesen Leuten einfach ein Verständnis zu entwickeln, sie ernst zu nehmen und sie dann vielleicht im besten Falle sogar zu begleiten und anzusprechen und zu sagen, Mensch, mir fällt auf das und guck doch mal, ob dir nicht geholfen werden kann.
Ja, und also bei mir ist das Hilfsmittel, wenn ich merke, dass es ganz durcheinander geht, sind Zettel.
Ja,
okay. To-Do-Listen, die man offensichtlich irgendwo Struktur. Hinlegt. Genau. Ja. Und wie gesagt, versuchen, wie gesagt, Menschenmengen oder beim Einkaufen in schlimmen Phasen in schlechteren Phasen habe ich das. Wenn Leute irgendwo reden, hat man das Gefühl, dass man es auf sich bezieht. Aber seitdem ich mit Kopfhörern einkaufen gehe.
Ach so, machst du dann AirPods
Ich habe immer Kopfhörer mit und ein zweites Paar im Auto.
Und sag mal, würde mich nochmal interessieren, so dein Umfeld oder so, könnte ich mir ja vorstellen, oder auch Gesellschaft guckt auf solche Themen ja manchmal drauf und hat da gar keine Meinung zu, beziehungsweise scheut auch, dich zum Beispiel oder Betroffene drauf anzusprechen. Das geht ja mit anderen Erkrankungen auch so. Wir arbeiten beide mit Menschen mit Behinderung. Wir wissen selber, wenn behinderte Menschen im Stadtbild unterwegs sind, Leute, also entweder sehr extrem, es wird sehr drauf geschaut und gegafft. Und auf der anderen Seite, wenn man aber dann in Situationen ist, wo man enge Gespräche hat, wird aber das Thema nicht angeschnitten, weil man nicht drüber reden mag. Ist das bei dir auch so, wenn du in so Settings kommst, dass du merkst, ich sag mal, du sagst, ich habe Depressionen und das Thema verstumpft so und die Leute wollen möglichst woanders drüber reden? Oder sagst du an der Stelle, nee, eigentlich ist es total wichtig, dann offen zu fragen? Also stellt mir doch Fragen.
Ja, man sollte Fragen stellen. Wenn ich das nicht will, sage ich das schon. Oder wenn ich da gerade keine Lust drauf habe. Oder ich meine, immer habe ich da auch keinen Bock drauf. Ja, fragt. Es ist ähnlich wie dieses mit den Rollstuhlfahrern, die sagen, dann frag mich doch. Guck mal da, warum hat er keine Beine?
Ja, ja.
Wo Kinder dann hinkommen, wo die dann froh sind, die Eltern die zurückziehen, aber die sagen nein.
Kinder machen das.
Genau, lass sie. Und so ist es ähnlich. Und wenn es gerade nicht passt, dann wird man das schon gesagt bekommen.
Also lasst uns mehr wie die Kinder sein, muss man ja so ein Stück weit sagen.
Ja, Fragen kostet nichts.
Ja.
Und wer nicht fragt, kann keine Antwort kriegen. Ja, und wenn es ein Nein, ich möchte gerade nicht, dann ist es so.
Gibt es so einen Moment, wo du auch Angst davor hast, dass du nochmal so richtig abrutscht irgendwo? Gibt es solche Angst? Oder sagst du, ich bin mittlerweile, ich kenne meinen Körper so gut, dass ich das gar nicht mehr so in Betracht ziehe?
Nein, natürlich habe ich Angst, wieder komplett abzustürzen. Mhm. Also es reicht manchmal schon, man hat einen guten Tag, kriegt einen Anruf, irgendeine blöde Nachricht. Ja, ich nehme jetzt einfach mal meine Tochter als Beispiel. Wenn man sich gefreut hat, sie zu sehen und man kriegt eine Nachricht, nee, es passt nicht, dann zieht einen das unwahrscheinlich runter. Mhm. Obwohl, mit 17 Jahren habe ich andere Dinge zu tun, als zu meinem Vater zu kommen.
Ja, okay.
So, es ist ja dann plausibel.
Ja.
So, dann muss ich mir halt immer wieder vor Augen führen, nein,
ja.
Die anderen Dinge, das macht schon alles Sinn.
Ja.
Und ich weiß nicht, wenn große einschneidende Erlebnisse kommen, keine Ahnung.
Ja, gut. Aber da muss man dann ja auch nicht unbedingt hindenken und sich dieses Szenario dann ausmalen. Ne?
Nein, aber ich könnte es nicht ausschließen, nein. Ja.
Sag mal, was würdest du, oder was wünschst du dir, dass Zuhörerinnen und Zuhörer so aus der Sache, aus diesem Podcast mitnehmen sollen?
Wenn ihr einen Angehörigen habt, beobachtet das Ganze, sprecht es ruhig an, vorsichtig, nicht mit der Brechstange.
Ja. Und du bist ja das beste Beispiel dafür, dass Hilfe wirken kann, dass man auch lernen muss, mit so einer Krankheit umzugehen, dass es eben nicht die rosa Wunderpille gibt, die man abends nimmt und dann ist alles vorbei, sondern das ist eine Aufgabe, sich auch dem zu stellen und damit umzugehen, aber es gibt Hilfe, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft hier aus dem Podcast, das kann ich jetzt auch nochmal für Vitus sagen, von der Personalabteilung oder stellvertretend, auch da, wenn ihr keine Personen habt, außenstehend, an die ihr euch wenden könnt, dann sind natürlich auch die Kollegen und Kolleginnen der Personalabteilung erstmal für ein offenes Ohr da, denn im Rahmen unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements ist auch ein Arbeitgeberfürsorge berechtigt, um zu schauen, wie können wir vielleicht auch nochmal unterstützen, haben wir noch Möglichkeiten, Vernetzung, Kontakte herzustellen, also auch da scheut euch nicht, sondern sucht euch Hilfe. Ich glaube, das ist so die zentrale Botschaft hier auch von dir.
Ja.
Ne? Macht das nicht mit euch selber aus, sondern wenn ihr Veränderungen in eurem Leben feststeht, sucht euch gute Freunde, sucht euch Angehörige, sucht euch Familie, geht auf euren Hausarzt zu, nutzt vielleicht die Telefonseelsorge und ertragt diese Zustände nicht, bis es nicht mehr geht und bis man wirklich vor dem Abgrund steht, wie du ja selber auch mal gesagt hast, sondern versucht euch Hilfe zu holen. Es gibt Hilfe. Das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft.
Ja, es gibt Hilfe. Man muss sie halt einfach nur nutzen. Suchen und nutzen.
Ja. Sven, ich danke dir wirklich herzlich. Ich habe jetzt hier ganz viele Fragen aufgeschrieben und glaube, dass ich fast alles habe. Gibt es irgend noch was, was dir wichtig ist, wo du nochmal drüber sprechen möchtest?
Nee. Im Moment fällt mir nichts ein.
Schön.
In der Stunde vielleicht.
Ja. Sven, dann habe ich natürlich zum Ende dieses Gesprächs nochmal eine Frage an dich. Und zwar wollen wir von unseren Gästen immer auch so einen kleinen Kulturtipp haben oder einen Buchtipp oder ein DVD oder einen Theaterbesuch oder irgendwas, wo du sagst, hey Leute, das will ich euch mal empfehlen, das lohnt sich wirklich dahin zu gucken. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du da irgendwie einen Tipp hast.
Ja, also ich habe ein Buch, das heißt, kommt von Robert Enke und heißt Ein allzu kurzes Leben. Ich weiß nicht, ob Robert Enke noch allen etwas sagen. Es war ein Nationaltorhüter, der sein Leben lang unter Depressionen gelitten hat und sein Leben dann nachher auf tragische Weise beendet hat. Das Buch wird geschrieben von seiner Frau und seinem Freund, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und das zeigt es halt einfach mal ein bisschen. Also wer gerne liest, sollte sich das vielleicht mal zumute fühlen. Ja, und wer ganz lesfaul ist, so wie ich, auf Instagram gibt es den Christian Durstewitz. Das ist ein Sänger, der kurz vor seinem Durchbruch stand, meine ich zu wissen, dann auch unter Depressionen und ADHS, glaube ich, leidet und das auf eine ganz tolle, manchmal auch witzige Art darstellt, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie man sich fühlt. Also dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, da kriegt man schon eine Menge raus.
Also wir wiederholen es noch einmal. Robert Enke.
Ein allzu kurzes Leben.
Ein allzu kurzes Leben und Christian Durstewitz bei Instagram.
Genau.
Sehr gut. So, und jetzt ganz zum Schluss kriegst du noch eine besondere Aufgabe. Und zwar, du kennst die schönen Busse, die hier mal durch Meppen fahren. Und da hinten ist so eine wunderbare Werbefläche drauf. Und ich habe einen Bus für dich organisiert, den du ganz explizit mit einem Spruch deiner Wahl oder einer Botschaft ausrüsten kannst und bekleben kannst. Und da wollte ich dich fragen, ob du da etwas mitgebracht hast.
Ja, manchmal ist es schön, wenn der Kopf aus ist.
Sehr schön. Manchmal ist es schön, wenn der Kopf aus ist. Ja, schön. Den will ich gerne aufnehmen und den können wir gerne in Auftrag geben.
Ja, sagen ja mal, stell doch mal den Kopf an. Mach doch mal den Kopf an. Nein, manchmal ist es echt schön, wenn der Ruhe gibt.
Ja, das kann ich bestätigen und das ist ja auch in der Wissenschaft ein Thema, das total wichtig ist, dass viele Wissenschaftler sagen, gerade in unserer medienüberfüllten Zeit von Instagram, Facebook und Co. ist es ganz wichtig, eigentlich tagsüber mal einfach eine Stunde in den Raum zu gucken und so gar nichts. Also im Grunde genommen in den leeren Raum zu schauen und die Leere zuzulassen. Und das wollen wir doch vielleicht am Schluss auch nochmal als Aufruf nehmen, Sven, zu sagen, macht nicht immer den Kopf an, sondern gönnt euch mal Leere.
Also, wo wir gerade darüber sprechen, als ich danach im Krankenhaus gewesen bin, oder die ersten Tage im Krankenhaus, habe ich auf dem Bett gelegen und gedacht, was machst du denn jetzt?
Ja, klar.
Es gab keine Termine.
Ja.
Es waren die ersten zwei Tage die Hölle.
Ja.
Bis ich dann nachher Wege gefunden habe. Aber ich werde dieses Bild nie vergessen, wie ich auf diesem Krankenhausbett gelegen habe und gedacht, so, was machst du
denn jetzt? Warte, genau. Also, auch mal Leere zulassen.
Ja.
Und ansonsten, Sven, nochmal vielen Dank für deine Offenheit. Das kostet mit Sicherheit auch Überwindung, so diesen Schritt zu gehen und sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Finde ich ganz stark. Ganz Hut ab, Chapeau. Und wie gesagt, nochmal zum Ende, liebe Leute, wenn ihr merkt, in meinem Leben verändert sich was, teilt euch mit, geht auf Leute zu. Es gibt Hilfe zu Genüge und geht den ersten Schritt, denn das ist der erste Weg zur Besserung und zu einem anderen Leben, zu hoffentlich einem gesünderen Leben.
Genau.
Sven, also vielen Dank und möchtest du abschließend noch irgendwie welche Grüße loswerden? Ansonsten.
Ich grüße alle, die mich kennen und danke dir für die Zeit, die du für mich geopfert hast.
Ja, siehst du. War's schlimm? Nee, haben wir gut hingekriegt, ne?
Ja, geht. Hände sind jetzt mittlerweile durchgeschwitzt, aber ja, es geht.
Gut. Die kann man abtrocknen. Sehr gut. Okay, liebe Hörer von Rollstuhl und Rakete, wir hören uns wieder im nächsten Monat und zwar am 15., denn das ist immer das Veröffentlichungsdatum unseres neuen Podcasts. Ich wünsche euch einen guten Mai, eine gute Frühlings- und Sommerzeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao und macht's gut.
Rollstuhl und Rakete. Der Vitus-Podcast aus Meppen.